Hier ist Auf Ohren, der schwarzgelb.de Podcast.
Das war ein Paukenschlag. Borussia Dortmund ernennt Lars Ricken zum neuen Geschäftsführer Sport und keiner hat's geahnt. Herzlich willkommen zur 82. Ausgabe von Auf den Punkt, dem Kurzformat-Podcast von schwarzgelb.de. Und ja, ihr hört uns spontan und unerwartet schon wieder. Da haben auch wir nicht mit gerechnet, aber das ging dann jetzt alles doch ein bisschen schneller als geplant. Borussia Dortmund ordnet sich neu in der Geschäftsführungsebene und wir wollen darüber sprechen, was das für Auswirkungen hat, was unsere Meinung dazu ist und ja, ob wir das überhaupt gut oder schlecht finden. Ist Lars Ricken denn der Richtige? Diese Frage und andere stelle ich heute an meine beiden Kompagnons. Hallo Volker.
Buongiorno.
Buenas dias. Und hallo Yannick.
Moin.
Ich glaube, wir sind jetzt das neue Trio Infernale für diese, hey, spontan Zeit, ja, okay, wir reden drüber, Ausgaben, aber soll mich nicht stören.
Ich war nicht dabei bei, Atletico.
Ach stimmt, da hat Nina das gemacht. Guck, so teilen wir das auf. Und wenn Fanny irgendwann wieder laufen kann, kann er vielleicht auch wieder podcasten.
Das ist übrigens nicht ganz korrekt, das war der Tim, nicht die Nina.
Ach siehste. Irgendwer hat schon immer Zeit. Das ist ja das Schöne bei uns bei schwarzgelb.de, wir haben sehr viele engagierte BVB-Fans mit teilweise auch ein bisschen Ahnung. So, ich fasse noch mal kurz zusammen, was da passiert ist. Borussia Dortmund hat schon seit längerer Zeit einen neuen Geschäftsführer Sport gesucht, denn Hans-Joachim Watzke hat, wenn mich nicht alles täuscht, im Wintertrainingslager bekannt gegeben, dass er den Vorsitz der Geschäftsführung und den Posten des Geschäftsführers Sport spätestens mit Auslaufen seines Vertrags im nächsten Sommer, also 2025, abgeben wird, aber eigentlich ganz gerne für eine Übergangszeit von einem Jahr schon die sportlichen Geschicke in andere Hände legen möchte. Und das sollte dann schon dieses Jahr passieren. Demnach hat der BVB gesucht und gesucht. Und in den Medien gab es eigentlich immer nur so anderthalb Konstellationen, die wirklich, oder zweieinhalb Konstellationen, sagen wir es so, die berücksichtigt werden konnten. Die eine war Sebastian Kehl, derzeit Direktor Sport, wird befördert zum Geschäftsführer Sport. Oder es kommt ein Externer hinzu. Da war ganz oft Markus Krösche, Geschäftsführer von Eintracht Frankfurt, in der Verlosung. Der hat allerdings vor wenigen Wochen erst seinen Vertrag bei Eintracht Frankfurt verlängert. Und dementsprechend deutete alles darauf hin, dass Sebastian Kehl befördert wird. Und dann kam diese Meldung, dass Lars Ricken Geschäftsführer Sport wird und wir alle haben nicht damit gerechnet. Oder, Yannick?
Also für mich kam das tatsächlich auch aus dem Nichts. Ich habe diese ganzen Diskussionen auch eher dahingehend gedeutet, dass es tatsächlich Kehl wird, also Kehl aufrückt und dass dann ein kleines Personalkarussell bei BVB losgeht und dass alle irgendwie so ein Stück aufrücken. Kennt man ja vielleicht von seinem eigenen Arbeitgeber. Deswegen war ich überrascht, dass es jetzt doch Lars Ricken wird und dass die Regelung rund ums NLZ jetzt über extern voraussichtlich gelöst wird. Hatte ich so nicht mit gerechnet und finde es auch interessant, dass es vorher noch keiner. Also ich habe es zumindest noch nirgendwo vorher diese Option gelesen. Also hat der BVB da in der Hinsicht auch ziemlich dicht gehalten. Während bei anderen Vereinen sowas ja in der Regel sehr früh schon irgendwie rauskommt, hat es der BVB geschafft, es tatsächlich selber zu veröffentlichen. Und das finde ich erstmal gut. Und meine erste Reaktion darauf war auch positiv. Also ich finde das eine schöne Lösung.
Da kommen wir gleich nochmal zu der Bewertung dieser Frage. Ich wollte nochmal kurz ein bisschen ausholen, weil du ja das Personalkarussell angesprochen hast und das Nachwuchsleistungszentrum des BVB. Einmal kurz herausstellen, wer Lars Ricken ist. Nein, also wer diesen Podcast hört und ich weiß, wer Lars Ricken ist, mach aus. Hat keinen Sinn mehr. Oder fang an, die ganz alte RAN-Sendung so von 93 bis 97 anzugucken. Weil wer dieses Tor nicht kennt, wie kannst du BVB-Fan sein? Ich bitte dich. Also, Lars Ricken war bisher Direktor für das Nachwuchsleistungszentrum beim BVB. Man könnte das so ein bisschen als Leiter der gesamten Jugendabteilung bezeichnen. Vorher war er, glaube ich, auch schon Koordinator der Jugendabteilung, bis dann im Januar 2021 dieser Posten Direktor Nachwuchsleistungszentrum geschaffen wurde, den Lars Ricken seitdem ausgeübt hat. Und davor auch schon eigentlich seit Ende seiner aktiven Karriere eben im Management der Jugend des BVB tätig. Und das ist natürlich ein Job, wo er viel verwalten muss und viel steuern muss, aber auch einfach leitende Entscheidungen fällen muss. Und den hat er dem Vernehmen nach, ich meine, wir können das alle ja nur von außen beurteilen, ziemlich gut gemacht. Die Erfolge der Jugendabteilung des BVB sprechen da vielleicht auch ein bisschen für sich. Wir reden andauernd drüber, über Spieler, die vielleicht den Sprung beim BVB nicht schaffen, aber jetzt bei anderen Clubs dann groß ausspielen. Ich meine, Jonas Hofmann ist gerade deutscher Meister geworden, hat beim BVB in der Jugend gespielt. In Heidenheim laufen ein paar ehemalige BVB-Jugendspieler rum und so weiter und so weiter. Also man muss nicht immer BVB-Jugendspieler gewesen sein, um dann mit dem BVB ins Champions-League-Finale einzuziehen, aber manchmal kann man doch trotzdem ganz gut Fußball spielen. Das heißt, der BVB hat nicht nur Titel in der Jugend gewonnen, mehrere Meisterschaften mit der U17, mit der U19, sondern eben auch sehr viele nationale und internationale Profifußballer ausgebildet. Und das sind Erfolge, die sich Lars Ricken auf die Fahnen schreiben kann. Außerdem hat der BVB dann natürlich noch verkündet, dass Hans-Joachim Watzke erstmal bis Ende seines Vertrages gewisse Teile der Geschäftsführung beibehält. Ich kann das nochmal ganz kurz konkret nachlesen, denn die neue Geschäftsführung bei Borussia Dortmund besteht dann jetzt für ein Jahr und einen Monat aus 4 Geschäftsführern. Bisher waren es 3 und ab nächstem Sommer sind es auch wieder 3. Das ist einmal der Geschäftsführer Sport, das ist jetzt Lars Ricken. Dann gibt es noch den Geschäftsführer Thomas Tress, der für Finanzen, Organisation, Recht und Investor Relations zuständig ist, sowie Carsten Kramer, der für Vertrieb, Marketing, Internationalisierung und Digitalisierung zuständig ist und für das letzte Jahr jetzt auch noch Hans-Joachim Watzke, der den ganzen Teil Organisation, ich glaube Personal fällt da auch noch drunter, den Teil, den er bisher hatte, gibt er nur zu einem Teil an Lars Ricken ab. Außerdem bleibt Hans-Joachim Watzke dann auch noch Vorsitzender der Geschäftsführung und das soll, so wie ich es vernommen habe, ab nächstem Jahr nicht mehr so sein. Da soll es dann einfach 3 gleichberechtigte Geschäftsführer geben. So, und Yannick sprach das Personalkarussell an. Dazu gehört nämlich noch eine Personalie, die Borussia Dortmund verkündet hat. Oh Gott, ich rede ganz schön viel. Könnt ihr auch einfach alles nachlesen auf bvb.de. Und zwar Sven Mislintat. Die Spatzen pfiffen es von den Dächern, kehrt zurück zu Borussia Dortmund, nachdem er damals als, ich glaube, Leiter der Scouting-Abteilung gegangen ist nach einem Disput mit Thomas Tuchel, dann über die Wege vom Arsenal FC, vom VfB Stuttgart und zuletzt Ajax Amsterdam, kehrte zurück nach Dortmund in seiner Heimatstadt und wird dann technischer Direktor. Das ist die Rolle, die zuletzt Edin Terzic innehatte, aber Sven Mislintat soll diese Rolle anders ausfüllen, denn es wird auch in der öffentlichen und offiziellen Verkündung klar davon gesprochen, dass er Kaderplaner werden soll. Und damit dann eine Frage an dich, Volker. Was macht Sebastian Kehl eigentlich ab 1. Mai?
Tja, das habe ich ja auch auf meinem Zettel stehen. Gute Frage. Kann ich dir ehrlicherweise so genau nicht beantworten. Ich würde vermuten, dass er noch weiter irgendwie so ein Bindeglied sein soll zwischen Mannschaft und Front Office, wie es so schön im Englischen heißt, und vielleicht auch die Vertragsgeschichten macht, ja, sprich Verhandeln bei auslaufenden Verträgen, bei Neuverpflichtungen, aber so richtig genau wissen wir eigentlich nicht, wer welche Kompetenzen und welche Befugnisse hat in diesem neuen Konstrukt, nenne ich es jetzt mal, ja, wer stellt den Trainer ein, wer hat das letzte Wort bei Spielerverpflichtung, ja, da wo es ja im letzten Jahr unter anderem bei der Personalie Alvarez auch Dissonanzen gab zwischen Kehl, der unbedingt Alvarez haben wollte, mit dem man ja auch schon klar war, wo der Spieler auch keinen Hehl draus macht, dass er nach Dortmund kommen wollte und im Prinzip schon den Schlüssel für eine Wohnung, keine Ahnung, in Dortmund-Schüren oder was weiß ich, wo die Spieler dann immer wohnen, in der Hand hatte und der Trainer war dann anderer Meinung und dann musste es halt irgendwie dann mal entscheiden. Und diese Person war da vermutlich Aki Watzke, der dann sich für eine der beiden Seiten entschieden hat. Und da bin ich sehr gespannt, wer diese Kompetenzen bekommt, wenn Watzke sie denn, Klammer auf, hoffentlich, Klammer zu, dann nicht mehr hat.
Was hältst du davon, Yannick? Was glaubst du? Weil es ist ja allenthalben zu lesen, dass diese Beförderung von Lars Ricken eine Niederlage für Sebastian Kehl ist. Was meinst du?
Dem würde ich zustimmen. Es ist halt, Sebastian Kehl war ja ähnlich wie Edin Terzic im Winter extrem angezählt. Die Halbserie hat uns ja im Grunde die Probleme, die wir jetzt haben, im Moment liegen ja begründet in der ersten, also in der Hinserie. Die Rückserie spielen wir ja tatsächlich sehr solide. Und es lief ja auch wirklich nicht viel zusammen, ne, was sportlich angeht. Wir haben echt schlechten Fußball gespielt und erfolgreich und unerfolgreich. Und natürlich, wenn du dann als Sebastian Kehl da eigentlich für die sportliche Ausrichtung stehst, war es logisch, dass er da auch angezählt wird. Hat sich jetzt wieder ein bisschen fangen können, dadurch, dass seine Transfers im Winter oder die BVB-Transfers im Winter funktioniert haben, Marcel Sabitzer sich so ein bisschen in den Vordergrund gespielt hat. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es am Ende dem Verein doch zu wenig war. Und ich glaube, das ist eindeutig eine Beschneidung seiner Kompetenzen. Ich glaube, dass Sebastian Kehl im nächsten Jahr nicht weniger zu tun hat, aber weniger Verantwortung trägt für die sportliche Ausrichtung. Und da sein Vertrag ja jetzt auch, glaube ich, relativ zeitnah ausläuft.
Nächstes Jahr im Sommer.
Genau. Wird es da wahrscheinlich dann auch, wird er sich die Frage stellen, ob er weiter beim BVB arbeiten wird in der Position. Das ist gut, hat er jetzt ein Jahr Zeit, sich das anzuschauen, wie viel Gewicht hat seine Meinung noch. Ich kann mir vorstellen, dass es jetzt erstmal schwierig wird. Aber ich glaube, ich bin auch der Meinung, dass Sebastian Kehl der eindeutige Verlierer ist. Oder sehe ich das ganz anders als meine anderen beiden? Also wir wollen ja jetzt immer nicht die gleiche Meinung haben. Ich weiß nicht, vielleicht sieht der Volker das ja anders.
Nee, wenn sich jemand aus seiner Position auf die Position des Geschäftsführers Sport bewirbt und diese Position dann nicht bekommt und dann auch noch damit leben muss, dass seine Kompetenzen, sprich Kaderplanung, ihm weggenommen wird und das an jemanden neu in Anführungsstrichen, übertragen wird, dann ist das schon, glaube ich, ein Verlust, ist das schon eine richtige, richtige Betitelung dafür. Die Frage wird halt sein, ob Sebastian Kehl mit dem, was er denn dann jetzt noch machen soll, was seine Aufgaben sind, die wir nicht kennen im Detail, ob das Ding ist, was er machen möchte. Oder ob er dann sagt, okay, das ist nicht das, was ich machen möchte, dafür habe ich nicht die Ausbildung gemacht bei der UEFA, glaube ich, vor ein paar Jahren. Und da muss man halt gucken. Und wenn man angeblich soll er das Gespräch über die Vertragsverlängerung zwischen ihm und Lars Ricken dann jetzt auch noch folgen im Sommer. Wenn man da dann übereinkommt, dass es nicht das ist, was man möchte, dann muss man sich halt trennen. Das heißt ja nicht, dass es auf Dauer sein muss. Es kann auch genauso gut sein, wir kennen das ja, das Fußballgeschäft ist schnell. In 2, 3, 4, 5 Jahren, ne, macht Lars Ricken es nicht mehr oder Mislintat macht es nicht mehr oder es wird wieder eine Position beim BVB frei, kann man ja dann immer noch einsteigen. Oder wieder einsteigen in seinem Fall.
Ich glaube auch, dass Sebastian Kehl, der sich da ja schon, Volker hat es gerade beworben, genannt hat. Also ich glaube nicht, dass es da einen offiziellen Bewerbungsprozess gab, aber man hat ja schon durch die Blume oder auch nicht mehr durch die Blume in diversen Interviews gehört, dass er Ambitionen hat, diesen Posten zu übernehmen. Und wer das dann so öffentlichkeitswirksam mitteilt, für den ist das natürlich erstmal ein Schuss vor den Bug oder ein Schlag ins Gesicht, wenn er diesen Posten dann nicht bekommt. Mit Lars Ricken habe ich aber ehrlicherweise einfach nicht gerechnet. Und das führt uns dann vielleicht, also ich würde gerne noch einen anderen Kandidaten abhaken, der ja auch gerade bei der Verkündung von Lars Ricken und im Vorfeld häufig genannt wurde, Markus Krösche von Eintracht Frankfurt, weil gerade jetzt dann bei der Verkündung von Lars Ricken schon wieder kam so, oh, jetzt schmoren wir doch weiter nur um eigenen Saft und wir hätten dringend mal was Externes gebraucht. Was hättet ihr denn von Markus Krösche als Alternative gehalten?
Also bei ihm ist ja, stellt sich die Frage ja gar nicht, weil Eintracht Frankfurt ihn nicht freigegeben hat, nach meinen Informationen. Also es gab ja klare Tendenzen, ihn holen zu wollen, aber die SGE hat gesagt, nein, wir geben ihn nicht frei. Ja, und dann kann man jetzt lange darüber diskutieren, was man von ihm gehalten hat, über eine Personalie, die wir nicht bekommen.
Ja gut, aber dann lass uns vielleicht als Stellvertreter, also A, wir können über Markus Krösche konkret sprechen, weil wofür er steht, wofür er nicht stehen würde und so weiter, aber B, viel wichtiger ist ja die Frage, lieber jemand extern oder lieber jemand intern?
Kommt immer, glaube ich, drauf an, welche Auswahl man hat. Grundsätzlich bin ich kein Freund davon, alles immer intern zu regeln, auch wenn Aki Watzke das anders sieht. Also ist ja unbestritten und jetzt fällt mir das richtige Wort nicht ein, aber er bestreitet es halt ja auch nicht, dass Borussia Dortmund für ihn auch immer Stallgeruch haben muss, ja, die Leute, die für ihn arbeiten. Das ist mit Kehl so, das ist mit Terzic so. Wahrscheinlich würde er als Trainer am liebsten auch Klopp zurückholen, wenn er könnte, weil der auch Stallgeruch hat. Ja, das ist ja schon sehr deutlich, dass das eine seiner Leitbilder ist, wie er den Verein führen möchte. Nur schließt das meiner Meinung nach grundsätzlich nicht aus, dass man sich auch externen Input holen sollte. Und der tut manchmal, glaube ich, auch gar nicht so weh, wenn man auch einfach mal, ja, vielleicht jemand hat. Tress ist ja das beste Beispiel. Er hatte von Fußball keine Ahnung, sagt er ja selber. Hatte mit Fußball nichts am Hut. Ja, ist aber wahrscheinlich einer der wichtigsten Menschen, die damals dafür gesorgt haben, dass wir finanziell wieder ein sicheres Fahrwasser kommen und uns da auch immer noch befinden. Fast 20 Jahre nach der Molsiris-Entscheidung. Und Carsten Kramer war jetzt nicht wirklich Stallgeruch, aber der kam halt auch von Preußen Münster. Und von
Sport
5, genau. Ja.
Ist auch HSV-Fan gewesen, glaube ich, damals zuletzt. Also wir hatten ihn mal in unserem wunderschönen Vorgänger-Podcast Auslaufen. Die Folgen könnt ihr bestimmt auch noch irgendwo in diesem Feed finden, wenn Volker sie irgendwann mal hochgeladen hat. Da hatten wir Carsten Kramer mal zu Gast und da hat er dann auch aus dem Nähkästchen geplaudert, dass er eigentlich eher mit dem HSV gehalten hat, bevor er beim BVB angefangen hat.
Was für mich auch völlig okay ist. Also ne, ja. In der Branche ist es halt schwierig, für den Verein zu arbeiten, für den man sein Herz schlägt, gerade wenn man Fan des HSV ist. Aber da sieht man ja auch, dass es nicht per se schlecht ist, wenn man sich externen Input holt. Bei Trainern ist es ja auch fast immer so. Also die meisten Trainer, die wir geholt haben, waren externer Input. Terzic ist jetzt mal ein anderes Beispiel. Ja. Also ich finde, man muss mal gucken, wenn man keine andere Wahl gehabt hat als Lars Ricken oder es die beste Wahl war, sagen wir es mal lieber so, freundlich formuliert, dann ist es auch okay, dass man ihn dann verpflichtet für diese Position, statt zwingend jemanden zu suchen, der von extern kommt und dann festzustellen, dass es überhaupt nicht passt.
Da nimmt Volker mir schon quasi die Wertung vorweg, die ich als Abschluss dieses kleinen externen Exkurses bringen wollte. Ja, ich glaube auch, also ich hätte Markus Krösche, wenn man ihn bekommen hätte, sicherlich auch nicht schlecht gefunden, weil ich glaube, dass er zuletzt in Frankfurt relativ gute Arbeit gemacht hat, was zumindest diese Transfers angeht, die der BVB, vor 3-4 Jahren noch getätigt hat. Also junge, vielversprechende Spieler, die den BVB sicherlich nicht als Endstation ihrer Karriere sehen, aber dafür dann halt mit entsprechendem Potenzial und einem entsprechenden Weiterverkaufswert gekauft werden. Und davon ist Sebastian Kehl ja zumindest zuletzt sicherlich auch zusammen mit Edin Terzic, das muss man auch dazu sagen, ein bisschen abgerückt. Und das fand ich vielversprechend. Mehr konnte man ja auch nicht beurteilen. Und ich bin mir auch sehr sicher, dass Borussia Dortmund Gespräche mit ihm geführt hat. Aber ob es dann letzten Endes die SGE war, die ihn nicht freigegeben hat, oder ob Krösche selbst gesagt hat, puh, Borussia Dortmund ist halt auch nochmal, also ja, auf der einen Seite habe ich deutlich mehr Möglichkeiten und kann irgendwas Cooles bauen. Auf der anderen Seite ist das halt immer noch ein Pulverfass und der Druck ist auch bedeutend höher. Das muss man sich ja auch mal vor Augen führen, dass das hier nicht, Hoffenheim ist. Wir erleben es ja regelmäßig bei Spielern, die in beschaulichen Clubs ganz gut performen und dann, wenn sie beim BVB landen, plötzlich merken, uff, das hier ist auf der Leistungsseite eine Stufe höher und halt auch vom Umfeld eine Stufe höher, weil man deutlich kritischer gesehen wird und so weiter. Und da bin ich dann an dem Punkt, wenn man keinen externen findet, der halt so überzeugt ist und so Bock auf diese Aufgabe hat, ja, dann muss man auch nicht zwingend jemand extern nehmen. Und dann, um endlich die Brücke zu schlagen zur Beurteilung der Personalie Lars Ricken, halte ich das auch für die wahrscheinlich beste Lösung, die der BVB so hatte. Denn, Yannick, du sagtest so eben, so schön im Vorgespräch, Hauptsache nicht Sebastian Kehl. Und also so dramatisch sehe ich es nicht. Aber ich finde auch, dass sich Kehl in den letzten Monaten und Jahren jetzt nicht unbedingt beworben hat durch seine Leistungen für dieses Amt. Und ich glaube auch, dass Geschäftsführer, abgesehen von der Entscheidung, oder nein, abgesehen von, der muss das Sportliche vorleben und vorgeben, ja auch viel mit Organisation und Verwaltung und sowas zu tun hat. Und vielleicht wäre das auch nichts gewesen, worauf Sebastian Kehl Bock gehabt hat, während Lars Ricken einfach schon bewiesen hat, dass er das kann. Weil er halt einfach mit dem Leistungszentrum, unter dem so viele Mannschaften stecken. Und das muss halt alles koordiniert und geleitet werden. Und das tut er erfolgreich seit Jahren. Also erfolgreicher wirklich auch mit Erfolgen in der Spielerausbildung und mit Erfolgen im Sinne der deutschen Meisterschaft in der Jugend. Das ist dann schon ein anderes Bewerbungsschreiben. Auch wenn mein Gefühl eigentlich immer war, dass Lars Ricken ganz happy ist, nicht in der ersten Reihe zu stehen. Und jetzt muss er das dann. Gut, jetzt eure Bewertung.
Ja, nee, ich wollte dir da, aber das war ein guter Punkt für mich zum Einhaken, weil ich tatsächlich am Wochenende im Stadion noch gesprochen habe mit jemandem über Lars Ricken, unabhängig von dieser Geschichte. Und wir haben ein bisschen rumgeblödelt, wer denn irgendwann mal die Nachfolge von Nobby Dickel antritt als Stadionsprecher. Und da ist irgendwann der Name Lars Ricken gefallen, weil wir ein paar BVB-Legenden durchgegangen sind. Und da habe ich noch gesagt, ich glaube, der hatte genug Aufmerksamkeit für sein ganzes Leben. Und jetzt zwei Tage später oder drei Tage später werde ich Lügen gestraft, stellt er sich doch wieder in die erste Reihe. Nee, also deswegen war ich auch extrem überrascht. Und ich glaube, dass das auch ein klares Zeichen hin, ich glaube auch ein Fingerzeig Richtung Kehl ist. Du hast es angesprochen, Kehl ist ein bisschen abgegangen oder mit dem BVB insgesamt, muss man ja sagen, ein bisschen weggegangen von dieser Idee, wir sind der Ausbildungsverein für Juwelen, die dann für viel Geld verkauft werden. Man hat es natürlich weiter betrieben, Jamie Bynoe-Gittens, Dyren Will ist ja noch da. Also das sind jetzt die beiden, wo ich jetzt sage, die kann man auf jeden Fall, sind nächstes Jahr auf jeden Fall fallen in diese Kategorie. Aber es wurde nicht mehr so stark forciert und man hat das nicht mehr als Hauptaugenmerk genommen, sondern man ist ja doch wieder stark in die Richtung gegangen oder man ist stark in die Richtung gegangen. Wir holen uns etablierte Spieler in ihrer Prime, sagt man ja so schön, also in ihrem Leistungshoch, so wie Marcel Sabitzer zum Beispiel, die sich schon auf nationalem und internationalem Parkett bewiesen haben, um dem BVB einfach so eine gewisse Reife zu geben, die man vermeintlich in der letzten Saison eben dann nicht hatte, so habe ich das immer interpretiert. Das ist jetzt vor allem in der Hinserie natürlich komplett nach hinten losgegangen, weil man gemerkt hat, da ist keine Struktur, da fehlen diese Spitzen im Kader, die Spieler einfach, die in den Spielen auch einfach zu Matchwinnern werden können. Und da hat man ja das im Winter gegengesteuert, wahrscheinlich zu spät für Sebastian Kehl, der wahrscheinlich auch mit einigem Druck dann in die Richtung auch hat einlenken müssen. Und sein Talente zu finden, sage ich jetzt mal, ist mit Matcher, das ist ja der große Transfer und immer so ein bisschen der Elefant im Raum, ja bis jetzt überhaupt nicht aufgegangen. Der ist entweder verletzt oder er spielt wenig einfach. Und ich glaube, dass das jetzt auch wieder so ein Fingerzeig ist in Richtung, okay, wir stellen uns wieder, ich glaube nicht, dass Lars Ricken jetzt sagt, wir holen nur noch junge Spieler, so setzt sich da vorne hin und holt die alle aus dem NLZ hoch irgendwie oder so. Aber ich glaube, dass das schon ein Zeichen dafür ist, dass der BVB wieder stärker in diese Richtung möchte. Wir müssen abwarten, wie sich's entwickelt. Aber auch die Verpflichtung, die du ja schon erläutert hast, von Sven Mislintat, ist ja der ja auch dieses, der lange Zeit beim BVB eben dieser Talente Finder oder
das Diamantenauge.
Ja, das Diamantenauge. Ne? Also ich glaube auch, dass es da einfach in die Richtung stärker wieder zurückgeht, weil man gemerkt hat, dass diese Richtung etablierte Spieler, dass das nicht ganz aufgegangen ist. Und ich glaube, damit hat sich dann Sebastian Kehl auch ein wenig die Aussichten verbaut. Er hat wahrscheinlich einfach ein bisschen spekuliert, hat sich versucht, relativ schnell zu profilieren über vermeintlich gute, stabile, solide Transfers. Und das hat leider nicht funktioniert. So wäre meine Interpretation der Dinge. Und daher finde ich das ganz gut, um noch einmal zu den externen Lösungen zu kommen. Ich hatte mich in diversen Podcasts davor schon immer für eine externe Lösung ausgesprochen, weil ich glaube, da kommt wirklich auch noch mal frischer Wind rein. Ich würde sogar Lars Ricken so ein bisschen als halb externe Lösung verstehen, weil er eben nicht rund um den Profikader gearbeitet hat, sondern eben auf einer anderen Ebene des Vereins, und das ist im Jugendbereich. Und ich glaube, da hat er sich einfach innerhalb des Vereins schon so eine Reputation aufbauen können, dass er jetzt auch sein Wort auch Gewicht hat innerhalb des Vereins und innerhalb der Geschäftsführung, wenn er jetzt antritt. Und auch so, dass er den Verein auch schon richtungsweisend mitgestalten kann. Von daher halte ich das tatsächlich für so eine halb externe, charmante Lösung. Wenn man tatsächlich den Krösche, hieß der, glaube ich, ne, nicht kriegen konnte, wenn das die A-Lösung gewesen wäre. Und Freiburg, sag ich schon, Frankfurt, den nicht freigibt. Oder seht ihr das anders, dass das, oder ist das eine komplett interne Lösung? Weil für mich klingt das mit dem NLZ immer so ein bisschen, dass das klar gehört zum Verein, aber er arbeitet ja jetzt nichts, hat ja nichts mit den Profis zu tun gehabt in dem Sinne.
Also was definitiv keine interne Lösung ist, ist, dass ja Lars Ricken seit 1991 im Verein ist. Wie Jens schon gesagt hat, man muss natürlich sich darauf einlassen wollen, auf den BVB, auf das Umfeld, auf die Erwartungshaltung. Und wer sollte dann sich damit besser auskennen als Lars Ricken? Er hat die Erwartungshaltung jahrelang auf dem Rasen live miterlebt, gerade nach den großen Triumphen 95 bis 97 und dann den entsprechenden sportlichen Abstürzen bis zum Abstiegskampf 99 hat er alles mitgemacht. Also da weiß er, wie der Verein funktioniert. Oder
was Ricken war zum Beispiel 2004 auch einer der Ersten, die auf Gehalt verzichtet haben.
Ja, also ne, also, er weiß da Bescheid. Und ja, sicherlich ist so ein Nachwuchszentrum nicht das, was so im öffentlichen Fokus steht. Er ist aber auch nach meiner Erfahrung niemand, der diese Öffentlichkeit so enorm sucht. Also Kehl hat ja schon, finde ich, in den letzten Monaten versucht, sich in der Öffentlichkeit zu profilieren. Ja, das ist mal gut gegangen, fand ich, gerade wenn er die Mannschaft kritisiert hat. Fand ich das manchmal gar nicht so verkehrt. Irgendwann fand ich es in der Häufigkeit ein bisschen öde und langweilig, weil er immer dasselbe gesagt hat.
Weil du findest das gut, weil wir auch immer die Mannschaft kritisieren, ne?
Ja, wenn Kritik angebracht ist, ist Kritik angebracht. Ich finde immer nur, die Frage ist, wie man sie anbringt. Das hat er, wie gesagt, fand ich teilweise ganz gut gemacht. Teilweise hat er sich dann wiederholt. Da dachte ich mir, ja, vielleicht wirkt es auch schon nicht mehr so, wenn du die gleiche Schallplatte spielst nach jedem Auftritt, der so eher so semi-gut war. Und wo er sich meiner Meinung nach ziemlich vergaloppiert hat, ist diese Geschichte da im Doppelpass, wo er erzählt hat, dass er Borussia Dortmund, Leverkusen im Grunde, Bayern München im Grunde letzte Saison sturmreif geschossen hat und Leverkusen die Ernte jetzt einfährt. Also das war hochnotpeinlich. Und das fand ich schon richtig schräg. Wird er wahrscheinlich in einer ruhigen Minute nicht gesehen haben. Was mir bei Ricken so ein bisschen unbekannt ist so die Frage, wie seine Kontakte so sind im Fußball. Ja, also was natürlich dann für Krösche und für Kehl sprechen würde, die haben schon so Kontakte zu Managern, zu Trainern, zu was weiß ich, irgendwelchen Beratern, die man vielleicht im Jugendbereich nicht hat. Auf der anderen Seite, wenn wir uns angucken, wie heute das Hauen und Stechen um 16, 15, 14-Jährige losgeht, ist das vielleicht auch nicht für Ricken das allerunbekannteste Terrain, wo er sich da bewegt. Wird spannend zu sehen sein, wie sie das regeln und wie Ricken dann auch entsprechende Erfahrungswerte und Kontakte in sein Stammbuch bekommt. Also das wäre so mein einziger Kritikpunkt an der Personalie Ricken, dass ich sagen würde, okay, vielleicht ist er nicht der Allererfahrenste, was jetzt nicht per se schlecht sein muss. Vor allem, wenn er dann von Watzke noch eingearbeitet wird, also wer beim BVB hat die besten Kontakte, wahrscheinlich Watzke. Der kennt sie alle. Ob das nun mal gut oder schlecht ist, das sei dahingestellt, aber der kennt die Leute zumindest.
Er hat alle Posten und kennt alle Leute, das stimmt. Das ist Aki Watzke. Ich würde gerne noch so ein bisschen, wir haben es ja schon angesprochen, ob das eine Niederlage für Sebastian Kehl ist oder nicht, über die zukünftige Personalkonstellation und die Kompetenzen reden. Volker sagte zwar schon, wir wissen es nicht und wir werden es wahrscheinlich, also BVB schreibt in der offiziellen Mitteilung, Lars Ricken wird sich nach Beginn seiner Amtszeit dann nochmal oder nach Amtsantritt nochmal konkreter darüber äußern, bis dahin nicht, was denn da so die Aufgabenverteilung ist. Aber wenn die Medien ja die ganze Zeit schon spekulieren, wie es weitergeht, nachdem sie bis vorgestern keine Ahnung hatten, was passieren wird, dachte ich, das können wir auch. Und deshalb würde ich dann jetzt auch gerne mal spekulieren, weil da habe ich tatsächlich noch so ein bisschen, also ich sehe das mit zwei Seiten der Medaille. Und zwar, das eine ist, dass ich halt jetzt so ein bisschen Angst habe vor Kompetenzgerangel, was ja eigentlich durch diese Entscheidung ausgeräumt werden sollte. Denn mein Eindruck von Borussia Dortmund war in den letzten Monaten durchaus, dass es da halt nicht immer so mit einer Stimme gesprochen wurde und dass es nicht immer in die gleiche Richtung ging, weil Terzic wollte das, dann hat Watzke Terzic gestützt, obwohl Kehl eigentlich Terzic-Chef ist und so weiter und so weiter. Und das sollte sich damit eigentlich, ja, verflüchtigen. Jetzt gibt es da aber 4 Personen in Zukunft, die was zu sagen haben. Und Aki Watzke ist ja auch noch da, also gerade 5 im Zweifel, die irgendwie mitentscheiden müssen, was da passiert wird, weil wir haben ja neben Ricken und Kehl auch noch Mislintat hinzubekommen. Das heißt, wir haben aus Watzke, Kehl und Terzic haben wir Watzke, Ricken, Kehl, Terzic, Mislintat gemacht. Schön. Das ist die eine Seite, die ich so ein bisschen kritisch sehe, weil ich glaube, Reibung kann was Gutes sein und Reibung kann auch produktiv enden. Es kann aber auch dazu führen, wie Yannick hat es eben angesprochen oder Volker, dass in diesem Transfersommer irgendwie man mit einem Spieler schon einig ist und den dann doch nicht holt. Und ich glaube, das war damals auch so ein Grund für Mislintats Weggang, dass er ein Spieler, ich glaube Ferran Torres hieß derjenige, in Spanien.
Entschuldigung, nein, ist nicht ganz richtig, das war Oliver Torres.
Ah, Entschuldigung.
Oder Olivier Torres. Also die Geschichte ist, dass einiges ist daran zerbrochen an Alexander Isak, weil nämlich der Tuchel gesagt hat, er kennt den Spieler nicht.
Nee, aber das war doch danach. Ich glaube, ich dachte,
das war
Torres
danach,
davor aber, schon?
Ja, Torres war davor, aber zerbrochen ist es am Ende an der Geschichte, dass Tuchel gesagt hat, er kennt den Alexander Isak gar nicht, er weiß gar nicht, was er mit ihm machen soll und sich im Nachhinein rausgeschildert, dass der Tuchel einfach gelogen hat, weil er nämlich sehr wohl wusste, wer dieser Spieler ist, weil er nämlich in den Gesprächen dabei war mit dem damaligen Berater von Alexander Isak, misslehnt hat und wer auch immer noch damit am Tisch gesessen hat. Und dann hat Tuchel, wie man ihn kennt, in seiner stets freundlichen Art halt den Eigenschnappen markiert und hat halt dafür gesorgt, dass Mislintat halt nicht mehr aufs Trainingsgelände durfte. Und wenn natürlich jemand, der für solche Spieler verantwortlich ist, nicht mehr auf das Trainingsgelände darf, ist das schon mal ein Punkt, der die Arbeit ein bisschen schwierig macht. Und der andere Punkt ist, und das ist der gleiche Punkt, woran ich Kehl und Terzic kritisiere bei dieser ganzen Alvarez.
Warte kurz, lass mich kurz, bevor wir den Sprung machen. Ich wollte noch auf Mislintat, weil ich glaube, vor der Isak-Geschichte gab es halt noch die Torres-Geschichte, und die war ähnlich wie die Alvarez-Geschichte.
Genau,
dass,
die waren safe und Tuchel wollte ihn nachher nicht.
Genau, dass Mislintat sich schon öfters mit dem Spieler und dem Berater und wie auch immer getroffen hat und dem Spieler schon die Stadt gezeigt hat und was auch immer. Und dann kam halt irgendwann so, ah nee, will ich doch nicht. So, und ja. Genau davor habe ich ein bisschen Sorge, aber jetzt du.
Ja, und das ist ja genau das, was wir ja auch im letzten Sommer gesehen haben. Ja, dass es da 2 Leute gibt, die unterschiedliche Meinungen haben, das ist wunderbar, das soll im Fußball so sein, dass sie unterschiedliche Meinungen haben, wie ein Kader zusammengestellt wird, aber muss sich dann nachher einigen und nicht mit dem einen schon verhandeln und dann, wenn im Grunde der Schlüssel für die Wohnung schon übergeben ist, plötzlich sagen, ah nee, wir machen es doch nicht. Also das muss natürlich vorher klar sein, weil sonst machst du dich auf dem Transfermarkt lächerlich. Weil der kann ja kein Mensch vertrauen. Ja, wenn du jetzt mit irgendwelchen Spielern sprichst, wird die Frage mal sein, ja, wollte mich denn oder will der Trainer mich nicht? Will der Manager mich? Will Watzke mich? Will das Publikum mich? Wer will mich denn? Und sowas sollte auf jeden Fall behoben sein. Und da hoffe ich ja ganz inständig, dass das Lars Ricken seine Aufgabe ist, da notwendigerweise das letzte Wort zu sprechen. Wenn es da mal ein Gleichheit oder ein Gleichstand gibt in den Meinungen. Was vielleicht sogar auch noch gegen Kehl spricht, ist ja das Thema, dass er mit Mislintat nicht das allerbeste Verhältnis hat. Ich bin schwer gespannt, wie sie solche Konflikte haben soll, genau. Und da wird natürlich spannend zu sehen sein, wie solche Konflikte gelöst werden. Also, wenn ich jetzt dieses Onigramm schreiben müsste, dann wäre wären alle drei, sprich Terzic, Kehl und Mislintat, Lars Ricken unterstellt.
Korrekt.
Und Lars Ricken ist derjenige, der sowohl den Trainer als auch den sportlichen Leiter als auch den technischen Leiter entlassen kann. Und Watzke hält sich, wenn es gut läuft, hält er sich einfach komplett raus und macht nicht den Uli Hoeneß und mischt sich immer wieder ein. Und er ist ja wahrscheinlich derjenige, der dann Lars Ricken im Notfall entlassen kann.
Ich glaube, das Organigramm stellt sich allerdings weniger trapezförmig und mehr linear dar. Und da wäre es dann, so wie ich das bisher verstehe, so, dass Lars Ricken an der Spitze steht. Dann folgt Sebastian Kehl. Darunter ist dann Sven Mislintat / Edin Terzic, weil ich glaube nicht, dass Sven Mislintat Edin Terzic irgendwas zu sagen hätte. Aber er berichtet auf jeden Fall an Sebastian Kehl. Also Mislintat und Kehl sind aktuell nicht auf einer Stufe. Wer weiß, ob sich das ändert. Und ich glaube eher, dass Mislintat parallel zu Terzic läuft und beide dann an Kehl berichten und der an Ricken. Aber ja, nichts Genaues weiß man nicht.
Wir wissen es nicht, genau.
Ich würde aber gerne eine andere Sichtweise nochmal einbringen, weil auf der einen Seite habe ich genau Angst davor, dass das zu noch mehr Kompetenzgerangel und Machtstreitigkeiten und wie auch immer führt. Und ich glaube, davon hatte Borussia Dortmund in den letzten Jahren, auch wenn man es vielleicht öffentlich nicht so mitbekommen hat, mehr als genug. Und das war auch so ein bisschen der Hintergrund des sportlichen, ich nenne es mal Niedergangs, ist jetzt doof formuliert, so eine Woche vor dem Champions-League-Halbfinale, aber naja, dass sich die Qualität im Kader jetzt in den Jahren nicht unbedingt verbessert hat, während andere Vereine aufgeholt haben, davon sind wir, glaube ich, alle überzeugt. Vielleicht ist es auch, Yannick hat das eben kurz angerissen, so eine Art von, okay, mir fehlt da Kompetenz, ich hole mir Hilfe. So wie Edin Terzic das im Winter gemacht haben scheint, dass er gesagt hat, okay, pass auf, warum hole ich mir nicht noch jemanden dazu, der gewisse Aspekte meiner Arbeit für mich übernimmt, weil ich genau weiß, A, ich muss sehr viel bündeln in meiner Position und dadurch kommen vielleicht gewisse Dinge zu kurz. Und B, ich weiß einfach, der hat mehr Kompetenz und mehr Expertise in dem Feld. Und vielleicht, ich kann es mir nur schwer vorstellen, aber vielleicht ist das genau das, was Kehl mit Mislintat oder was der BVB mit Mislintat und Kehl gemacht hat, dass man gesagt hat, okay, hör zu, Sebastian, das soll keine Entmachtung sein, sondern du kriegst einfach Unterstützung in Mislintat. Und das soll gar nicht, also bewusst nicht heißen, hey, du hast deinen Job schlecht gemacht, aber hier ist nochmal ein Experte auf dem Feld, damit ihr gemeinsam das Beste rausholt. Und dann, vielleicht ist es so, wie du sagtest, Volker, Lars Ricken ist halt oben drüber der Verwalter und der Mediator, der dann halt dafür sorgt, dass wenn die Egos von Terzic und Kehl und Mislintat aufeinanderprallen, dann kurz einmal auf den Boden stampfen und sagt, so Leute, pass auf, ich habe all eure Argumente gehört, wir machen es jetzt so, ab dafür, lauft. So, vielleicht ist es auch so. Und dann könnte das ja eine positive Idee sein, dass man einfach mehr Leute hat als bisher. Weil, klar, das sind auch im Zweifel sehr viele Aufgaben. Und warum soll man einen Mislintat damit behelligen, dass er Verträge aushandelt, wenn das doch ein Sebastian Kehl tun könnte? Und warum soll ein Sebastian Kehl dafür sorgen, dass es eine Durchlässigkeit von den Jugendabteilungen bis zu den Profis gibt, wenn das doch der Gesamtgeschäftsführer machen könnte und so weiter und so weiter. Und vielleicht ist dieses Konglomerat an Mitarbeitern auch einfach sinnvoll, dass man für jeden ein etwas kleineres Kompetenzfeld aufmacht, aber das dann viel besser passt und das dann viel konsequenter bearbeitet werden kann, so wie Terzic irgendwann gedacht hat, hey, ich alleine als Trainer reicht nicht und der bisherige Co., das klappt nicht, ich hole mir halt zwei Co-Trainer dazu. Der eine mit ein bisschen Fokus auf Spielaufbau, der andere mit Defensivverhalten.
Und das hat ja bisher, allem Anschein nach, der Erfolg gibt recht, ganz gut funktioniert. Ich finde das auch ganz, die Idee ganz spannend und würde mich auch freuen, wenn das so intern geregelt würde. Meine Frage wäre aber noch, die stelle ich jetzt einfach mal so ein bisschen platt. Auch wenn ich es gerade gelobt habe, dass mit Lars Ricken natürlich das Nachwuchsleistungszentrum sozusagen als auch eigene Kaderschmiede wieder ein bisschen stärker in den Fokus rückt, birgt das ja möglicherweise auch die Gefahr, dass man externe Talente aus dem Auge verliert? Oder wie seht ihr das? Oder sagt ihr, okay, wenn er jetzt die Position wechselt, Er hat das Nachwuchsleistungszentrum sozusagen sehr lange betreut, jetzt drei Jahre. Er ist da jetzt mit dem nicht so verbunden, dass das jetzt so sein Projekt wird, das Ding, dass wir jedes Jahr mindestens zwei oder drei Spieler aus dem NLZ irgendwie wenigstens in die zweite, wenn nicht sogar in die erste Mannschaft hieven. Seht ihr die Gefahr oder seht ihr die nicht? Kann auch sein, dass es natürlich ein bisschen weit hergeholt ist.
Das mag jetzt ein bisschen hart sein, aber ich habe ja, glaube ich, vor ein paar Monaten mal auch in einer Folge mal Kritik geäußert an der ganzen Nachwuchsausbildung hinsichtlich der Profimannschaft, weil da ist die Durchlässigkeit relativ gering, finde ich. Was aber auch normal ist, weil es gibt ja nun mal nicht allzu viele Plätze beim BVB im Kader. Und da musst du schon sehr guter Fußballer sein, um schon in der Jugend entsprechend da so wie Jude Bellingham oder Erling Haaland oder Sancho entsprechend deinen Kaderplatz zu haben. Also ich persönlich glaube nicht, dass wir jetzt jedes Jahr aufs Neue zwei, drei Spieler aus dem NLZ beim BVB in die Profimannschaft hieven, nur weil Lars Ricken Geschäftsführer Sport ist. Ich glaube, ich bin überzeugt davon, dass Lars Ricken erkennt, was für einen Job er da hat, was seine Aufgaben sind und die bestmöglich erfüllt. Wenn das heißt, wir holen jetzt nächstes Jahr zwei Leute aus der U19 in die Profimannschaft und die funktionieren da, soll das gut so sein. Habe ich kein Problem mit. Aber ich glaube nicht, dass das eine Regel ist, nur weil er hier mal das NLZ geleitet hat. Und vermutlich wird er spätestens in zwei, drei Jahren auch die Spieler gar nicht mehr so genau kennen, weil er eben halt dann raus ist und dann der Nachfolger, wer auch immer es dann wird, dann entsprechend andere Spieler holt, die dann in der U15, U17 spielen. Und dann ist es ja für Lars Ricken dann auch so, dass er sie nicht mehr kennt.
Nachfolger war noch ein schönes Stichwort, eine zusätzliche Personalie, die noch nicht verkündet wurde und die auch noch nicht fix ist, soweit ich weiß, aber zumindest auch da schon sehr viel drüber gemunkelt wird, ist, dass Thomas Bruch von Hertha BSC zum BVB wechselt, allerdings nicht geplant als Direktor des Nachwuchsleistungszentrums, sondern als, ich weiß gar nicht, ob es Berater oder Konzepter oder wie auch immer ist, für eine in den Jugendmannschaften übergreifende Spielphilosophie, denn der BVB sucht, soweit ich das verstanden habe, für das Nachwuchsleistungszentrum einen neuen Direktor, der aber dann eher wieder diese verwaltenden Aufgaben übernehmen soll, die Lars Ricken zuletzt ja dann auch übernommen hatte. Zu deiner Frage, Yannick, ich glaube auch nicht, dass es da eine Regel geben wird und man muss ja auch Nachwuchsarbeit auf der Ebene von Borussia Dortmund mal ein bisschen weniger lokal denken, weil du sagst jetzt, fremde Talente aus den Augen verlieren, also Christian Pulisic, der hat zwar bei uns in der B-Jugend gespielt, aber der ist ja auch mit 16 aus den USA gekommen. So. Und ich glaube, darin muss der BVB auch wieder besser werden, dass man da frühzeitig Leute holt und erkennt, die eben dann das Potenzial haben, die Durchlässigkeit zu den Profis zu durchbrechen und da hochzukommen. Denn ich glaube, das wäre vielleicht nicht als Regel, aber als Ziel tatsächlich etwas sehr Gutes, dass man sagt, okay, wir wollen jedes Jahr einen Spieler oder vielleicht sogar zwei aus der A-Jugend in den Profikader ziehen können. Und die A-Jugend muss so gute Spieler produzieren, dass das klappt. Dass wir dann jedes Jahr einen haben, der mitschwimmen kann im Champions-League-Modus. So, wenn man das als Ziel nimmt, dann finde ich das was total Gutes und als natürlich herausfordernd, aber dann ist das eine Vorgabe, wo ich sagen würde, ja, lass mal dafür sorgen, dass wir die erfüllen können. Weil das muss Borussia Dortmund idealerweise leisten. Wir sehen ja alle den Fußballmarkt, der immer schwieriger wird für Clubs wie den BVB, wo kein Investor und kein Scheich hintersteckt. Da muss man halt auf dem Weg versuchen, irgendwie mitzuhalten, indem man sich die Talente zur Not selber ausbildet. Was ich aber an Lars Ricken viel mehr noch für eine Erwartung habe, und damit schlage ich jetzt auch schon seit wahrscheinlich drei oder vier Jahren in die gleiche Kerbe, ich möchte, dass er als Geschäftsführer Sport ein Gesamtbild entwickelt, wofür Borussia Dortmund fußballerisch stehen möchte. Und dass er das dann, das hat Aki Watzke zuletzt nämlich einfach nicht mehr getan. Ich glaube, Aki Watzke hat zuletzt, ich möchte mich ungern für diesen Vergleich loben, aber Aki Watzke war zuletzt die Angela Merkel von Borussia Dortmund, hat halt dafür gesorgt, dass alles irgendwie läuft, aber auch keine Reformen mehr angestrebt, sondern nur dafür gesorgt, dass niemand sich beklagt. Und das hat dann durch diesen Reformstau so ein bisschen dazu geführt, dass der BVB immer weiter ins Hintertreffen geriet und so weiter. Und das wäre etwas, wo ich mir von Lars Ricken wünschte, dass er einfach wieder eine einheitliche Strategie vorgibt, dass es ein einheitliches Bild gibt, eine einheitliche Idee, was der BVB spielerisch und dann auch in der Gesamtkonzeption Nachwuchsförderung, wie auch immer, darstellen soll und will und das dann konsequent durchzieht. Und wenn das dann heißt, okay, wir machen es bald wie Ajax oder Barcelona, dass bei uns in allen Jugendmannschaften die gleichen Spielsysteme oder die gleichen Spielformen gespielt werden, weil wir somit natürlich auch die Durchlässigkeit nach oben erleichtern. Sehr gerne. Wenn das heißt, dass Trainer und Spieler zukünftig datenbasierter geholt werden und nicht, weil man denkt, oh, wer ist denn aktuell Nationalspieler und gescheitert bei seinem aktuellen Verein? Ah, Niklas Süle, den kaufen wir doch jetzt mal. Sondern dass man denkt, okay, so ein bisschen Moneyball-mäßig, wir haben, das ist unser Spielsystem und wir brauchen einen Spieler, der dies und das kann. Dann holen wir den. Oder wir brauchen einen Trainer, der vielleicht keinen Namen hat. Ja, der nicht, der heißt dann nicht Ralf Rangnick oder wie auch immer, sondern das ist dann Enno Maaßen, den bisher keiner kannte, der jetzt vor Augsburg auch nur die Amateure vom BVB trainiert hat. Und du bist halt so überzeugt davon, okay, der ist von seinem Skillset, von dem, was er mitbringt, von der Art, wie er Fußball spielen lassen will, der passt einfach. Egal, ob der Erfolge oder einen Namen hat. Aber das ist vielversprechend, dass man dann solche Transfers wieder tätigt. Dass man weniger auf Name, Prestige, wie auch immer geht, sondern auf, okay, ich habe eine klare Vision und die verfolge ich. Und wenn ich dann den Trainer habe, der zu dieser Vision passt und nicht mehr, das war ein Problem des BVB in den letzten Jahren nach Klopp, dass man halt, dann hast du einen Pressing-Trainer geholt, dann hast du einen Ballbesitz-Trainer geholt, dann wieder umgekehrt und so weiter. Also, die Trainer standen ja alle für was Unterschiedliches, die man da geholt hat. Und trotzdem hat man versucht, irgendwie mit dem gleichen Kader dann auch einen Fußball zu spielen. Und dass das mittelfristig nicht funktioniert, sollte ja jedem klar sein. Und das ist meine große Hoffnung an Lars Ricken, der ja dann auch erst Ende 40 ist. Das heißt, den Posten vielleicht auch noch 10, 12 Jahre besetzen kann, wenn er möchte und gut genug ist, dass er da dann auch sich jetzt die Zeit nimmt und die Vision hat zu sagen, alles klar, das hier ist Borussia Dortmund 2027 und auf dem Weg dahin werden wir die Spieler, die Trainer, die externen Leute verpflichten. Weil ich glaube, dass Lars Ricken vielleicht nicht extern ist, aber dass er keine Angst davor hat, externe Leute dazu zu holen, die einfach das beste Skillset mitbringen, um diese Vision zu erfüllen. Und wenn Lars Ricken das macht und das durchzieht, dann kriegt er von mir für die Zeit, die er dafür braucht, sämtliche Unterstützung. Weil das ist, glaube ich, das, was Borussia Dortmund braucht und nicht, also ein bisschen raus aus diesem, ja, Hauptsache irgendwie Platz 4, Hauptsache irgendwie in den Geldtöpfen bleiben. Nee, da habe ich bin lieber mal 2 Jahre in der Europa League unterwegs, aber sehe, dass sich was entwickelt, sehe, dass was passiert, als immer nur dem Geld nachzuhecheln.
Ja, dem kann man im Prinzip nur zustimmen. Ich meine, man sieht es ja an, das ist ja mein Aufhänger immer, die Heimspiele in dieser Saison in der Bundesliga. Die waren durch die Bank alle nicht vergnügungssteuerpflichtig, meiner Meinung nach. Ja, und man sieht es einfach, dass du mit so einer Art und Weise Fußball zu spielen, die auswärts durchaus erfolgreich ist, ja, Sieg bei Bayern München als Beispiel, auch die grundsätzliche Bilanz auswärts ist ja nicht so verkehrt für den BVB, aber in den Heimspielen funktioniert das einfach nicht. Was die Leute sehen wollen, ist das, was am vergangenen Dienstag, Mittwoch, ich habe schon gar nicht mehr im Kopf, gegen Atletico passiert ist. Ja, sie wollen einfach Fußball sehen, der mitreißt. Das wird nicht immer passieren, das wissen wir alle, die nicht erst seit gestern zum Fußball gehen. Es gibt immer diese Samstags- oder noch besser Sonntagsspiele, 17.30 Uhr im Januar bei 5 Grad und Nieselregen gegen den FC Augsburg. Da holst du halt niemanden hinter dem Ofen hervor.
Kann auch im April bei 5 Grad gegen Leverkusen sein.
Ja, total langweiliges Spiel am Sonntag, aber ist ein anderes Thema. Aber man will halt einfach, wenn man auf die Saison zurückblickt, einfach sagen, okay, die Heimspiele, das war schöner Fußball, der uns da geboten worden ist. Wir haben auswärts die Punkte geholt. Ja, und wenn das vielleicht mal nicht funktioniert, weil wir auswärts irgendwie nicht so gut sind oder auch einfach Lehrgeld bezahlen, falls wir die Mannschaft komplett umstellen wollen auf neue, junge Spieler, da muss man das halt in Kauf nehmen. Wie du schon sagst, wichtig ist eine Entwicklung. Und die Entwicklung, die wir jetzt sehen, gerade in dieser Saison in den Heimspielen, ist halt rückgängig. Das war letztes Jahr noch gänzlich anders, zumindest in der Rückrunde. Die Hinrunde war auch schon nicht so toll zu Hause. Ja. Da laufen uns halt andere Mannschaften aktuell in den Rang ab. Leverkusen, ganz klar. Die Bayern, ja, spielen jetzt nicht den besten Fußball in dieser Saison, sind aber noch deutlich besser als wir. Stuttgart spielt meiner Meinung nach einen schöneren Fußball als wir. Ja, und dann befinden wir uns halt auf einer Stufe mit Leipzig und das wollen wir ja eigentlich nicht.
Janik, hast du noch Erwartungen an Lars Ricken oder die zukünftige sportliche Leitung des BVP?
Ja, ich finde, wir sollten auf jeden Fall immer nur den Töpfen hinterherhecheln und Status Geld. Quo behalten. Genau das, was du nicht gesagt hast. Nein, ich stimme dir natürlich absolut zu. Und mal wieder so eine Idee bekommen. Man hat es jetzt wirklich, wie gesagt, mit diesen etablierten Spielern probiert. Und das war echt keine Augenweide, vor allem in der ersten Halbserie. Und dann auch wieder so ein Profil zu kriegen, dafür steht der BVB, das ist BVB-Fußball, ja, was ja lange dieser Vollgas-Fußball war, da auch wieder eine klare Linie reinzukriegen und gesamtheitlich zu denken, also den Trainer mit dem Kader, mit der Jugend, mit dem Verein, mit den Fans zu denken, das hoffe ich mir doch, dass das jetzt wieder stärker forciert wird. Und ich muss noch eins sagen, Einstellungskriterium, BVB-Legende bleibt, ne?
Ja, es scheint so. Wobei, ey, wenn Thomas Bruch kommt, ist keine BVB-Legende. Es geht auch anders.
Ja, wenn er kommt.
Wenn er kommt.
Ich würde vielleicht sogar noch eins hinzufügen, was ich mir auch wünsche, ist...
Zwei Derby-Siege pro Saison?
Ja, nee, wenn ich ehrlich bin, will ich in den nächsten Jahren eigentlich kein Derby haben. Weil ich finde das eigentlich ganz entspannt, aber das ist ein anderes Thema, wenn man mal nicht gegen die Blauen spielt. Liga? Ja, das haben die Blauen, glaube ich, dem ersten FC Kaiserslautern und Hansa Rostock zu verdanken, dass das nicht passiert.
Ich glaube, das würde auch nicht passieren, weil dann wird es lizenzmäßig sehr schwierig für die.
Ist egal. Aber, ist aber ein anderes Thema. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, und das wird sich vermutlich, wenn man denn da mal ein klares Konzept hat, wo man hin möchte, welche Spieler man haben möchte, hoffe ich einfach neben Fehleinkäufen, die immer mal passieren können, dass man mal einen Spieler holt, von dem man überzeugt ist und der schlägt nicht ein, dass man solche Dinge vermeidet wie mit Youssoufa Moukoko. Also das Ding ist völlig unbegreiflich für mich, wie man einen Spieler dermaßen mit einem Vertrag ausstatten kann, obwohl er sportlich keinerlei Relevanz für Borussia Dortmund hat. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob es an ihm liegt, ob es am Trainer liegt, ob es an der sportlichen Ausrichtung liegt. Aber das ist Geldverschwendung, was wir da betreiben. Das macht den Spieler unglücklich, das macht die Mannschaft. Ja, wahrscheinlich wird es dann da auch entsprechende Kritik von der Seite geben. Das geht dann an den Trainer und sowas gefällt mir einfach nicht. Und da sollte es eine klare Kontinuität geben in solchen Dingen, dass man einem Spieler, wo man nicht genau weiß, was man mit ihm möchte und ob es auch funktioniert, ihm eine andere Perspektive bietet. Ja, man könnte ihn verleihen, man könnte ihn abgeben für 2 Jahre mit Kaufoption, all solche Geschichten. Aber ihn nur zu halten, ja, warum hat man ihn gehalten? Es war ja schon vor der Vertragsverlängerung von Moukoko offensichtlich, dass er sportlich keine Rolle spielt. Es war noch unter Terzic, als der Vertrag verlängert worden ist, oder? Ja, er spielt keinerlei Rolle. Dann hat man Allaire geholt, oder war der schon da, weiß ich jetzt gerade nicht. Dann hat man Füllkrug geholt, das heißt, man hat ihm noch einen vor die Nase gesetzt. Und dann gibt man ihm halt so ein paar Leckerlis, wo er in der 80. Minute beim Stand von 4-1 nochmal 2 Minuten kicken darf oder beim Stand von 0-2. Soll er noch die Kohlen aus dem Feuer holen? Also das wünsche ich mir, dass es sowas in Zukunft deutlich seltener gibt. Weil Moukoko ist da ja auch nicht die erste Personalie, wo wir sowas machen.
Ich würde das zusammenfassen unter Borussia Dortmund müsste in Zukunft wieder mehr aus seinen Mitteln machen. Denn du hast gerade gesagt, das ist Geldverschwendung und da denke ich halt auch an, wir machen jetzt keine Liste hier, dafür fehlt uns gerade die Zeit, aber wir könnten mal eine Liste machen, wie viel Geld der BVB in den letzten Jahren für Transfers verbrannt hat, die wirklich absolut null eingeschlagen sind. Also man kann ja bei jemandem wie Sabitzer, der vielleicht ein bisschen braucht, aber wo du am Ende sagst, okay, der heutige Fußballmarkt, da musst du für so einen Spieler 20 Millionen bezahlen, okay. Aber die Schürrles, die Schulzes, die Götzes dieser Welt, die Liste geht weiter mit, weiß ich nicht, Maximilian Philipp und keine Ahnung, also es gibt sehr viele Spieler, die der BVB geholt hat, die zu einem Bruchteil des Preises wieder verkauft werden mussten und sowas einfach. Einfach, ja, sehr viel besser mit dem Geld umgehen, sodass man das Gefühl hat, okay, Borussia Dortmund performt an seinem eigenen Limit. Denn das ist das Problem und das ist der Punkt, wenn Aki Watzke immer vollkommen zu Recht davon redet, dass Bayern München deutlich mehr Mittel hat, der VfB Stuttgart hat nicht deutlich mehr Mittel als der BVB und steht trotzdem vor uns. Und genau
Bayer Leverkusen auch nicht.
Na, würde ich immer noch widersprechen, weil da der Bayer-Konzern hinterhängt und wenn Bayer Leverkusen bei Corona 200 Millionen miese macht, dann kommt halt Bayer und sagt, hier sind 200 Millionen.
Aber deren Etat ist doch nicht auf unserer Höhe.
Die können sich trotzdem erlauben, jemanden wie Schick zu kaufen, wo der BVB dreimal überlegen muss, ob der mit seiner Verletzungshistorie 20 Millionen Euro wert ist. Weil wenn Bayer ihn kauft und der floppt, ja, ist halt egal. So, also dieses Netz, auch wenn Bayer vielleicht dann, abgesehen davon, ne, dass bei Bayers Etat wahrscheinlich sehr viel Personal, das der BVB in Verwaltungszwecken anstellen muss, einfach nicht mit drin ist und so weiter und so weiter. Aber darum, ich will nicht drüber streiten, ich will einfach nur sagen, VfB Stuttgart hat ein Drittel von unserem Etat, wenn überhaupt, und steht 6-7 Punkte vor uns. Das darf nicht passieren. Weil, ne, die große Marke, der BVB muss da sein, wenn die Bayern scheitern, funktioniert nur, wenn der BVB immer an seinem eigenen Limit agiert und das tun wir seit Jahren nicht. Und das erwarte ich. Da will ich hin, dass man merkt, okay, Borussia Dortmund macht das Beste aus den zur Verfügung stehenden Mitteln, weil dann wird das Argument, wir haben deutlich weniger als Chelsea, als Bayern, als PSG, als Real Madrid, dann wird es auch wieder valide. Aber zu sagen, wir haben weniger Geld als die und dann hinterm VfB zu landen, das zieht halt nicht. Und wenn wir an dem Punkt sind, dass ich denke, hey, cool, bei Borussia Dortmund performen alle so, holen das Beste raus und mehr ist halt nicht drin, dann bin ich ein sehr glücklicher BVB-Fan.
Ja.
Amen.
So, bevor wir dann jetzt ganz zum Schluss kommen, eine abschließende Frage und gerne so kurz beantworten wie meinen letzten Rant. Yannick, ist Lars Dricken die richtige Wahl als Geschäftsführer Sport bei Borussia Dortmund?
Ja.
Gut, danke. Okay, dann darf doch ein Aber-Satz ein oder ein Kommasatz.
Nicht kein Aber, sondern ein, wenn er auch den BVB, was ich aber glaube, auch in der Öffentlichkeit stolz präsentiert, bin ich sehr von überzeugt. Trotzdem eine gute Figur machen, solide sein und auch gerne so ein bisschen diese Zurückhaltung wahren. Finde ich echt charmant, muss ich ehrlich sagen. Also Watzke war mir dann doch manchmal ein bisschen zu viel überall.
Volker, ist Lars Dricken die richtige Wahl als Geschäftsführersport bei Borussia Dortmund?
Das hoffe ich doch. Ich bin ganz ehrlich, ich bin überrascht, nicht nur, dass es Lars Ricken geworden ist, sondern dass Lars Ricken Bock auf diese Position hat. Hätte ich ihm ehrlicherweise, muss ich ganz ehrlich gestehen, nicht zugetraut, dass er diese Verantwortung übernehmen möchte. Und also meinen Segen hat er, soll er gerne machen. Wenn er das machen möchte, schauen wir, wohin das führt.
Ich beantworte die Frage auch noch kurz mit Ja, auch wenn sie mir keiner gestellt hat. Aber das haben wir ja in der letzten fast Stunde auch ausführlich beschrieben, warum wir das glauben und warum wir alle hoffen, dass Lars Ricken sich nicht in die Riege von Nieten in Nadelstreifen einführen wird, um nochmal einen wunderschönen Nike-Werbespot mit eben jenem Lars Ricken zu zitieren.
Yannick guckt so, als wüsste er nicht, wovon wir reden.
Ich muss ehrlich sagen, ich bin der Einzige hier in der Runde, der Lars Ricken, glaube ich, nicht in seiner aktiven Zeit erlebt hat.
Deswegen kannst du mit dem Werbespot auch wenig anfangen.
Ich habe sogar noch mit Thomas Doll darüber diskutiert, warum er den Lars Ricken aus seinem Kader gestrichen hat und so weiter. Das waren noch Zeiten. Ja, Lars Ricken hat jedenfalls, ich glaube 98 war es, kurz nach dem Champions League-Gewinn, in einem Nike-Werbespot mitgespielt und dann davon geredet. Ich sehe Nieten in Nadelstreifen um die ganzen Funktionäre. Und jetzt wird er selber...
Ich guck mal, ob ich ihn finde bei YouTube, dann hänge ich den mit in die Shownotes.
Dann kann Yannick sich den auch nochmal angucken. Und ihr da draußen, liebe Zuhörerinnen, Zuhörer und alle dazwischen und außerhalb. Das war's nämlich. Das war unser erster Blick. Wir werden sicherlich das Thema in späteren Ausgaben auch nochmal öfter besprechen. Aber das war unsere Vorschau, unsere Erwartung und unsere erste Einordnung zur Entscheidung, dass Lars Ricken Geschäftsführersport bei Borussia Dortmund wird. Wenn ihr Feedback an uns habt, dann wie immer an podcast@schwarzgelb.de über unseren X-Kanal, Twitter. Kanal, auf Ohren, bei Blue Sky, in unserem Discord-Channel, mbvb-forum.de, von schwarzgelb.de. Ja, ihr findet sehr viele schöne Artikel rund um Borussia Dortmund auf schwarzgelb.de. Und hinterlasst gerne positive Bewertungen bei YouTube, einen Daumen hoch, ein Abo bei YouTube, ein Abo bei Apple Podcasts oder wo auch immer ihr diesen Podcast bezieht. Positive Bewertungen sind gerne gesehen und erzählt all euren Freundinnen, Freunden, Arbeitskollegen und wer es auch immer noch gut mit dem BVB meint, von diesem wunderschönen Podcast. So, jetzt atme ich kurz und ihr beide sagt noch was.
Ja, war eine schöne Sendung. Danke, dass du es moderiert hast. Ich sag schon mal Tschüss ans Publikum.
Jo, auch von mir danke, Volker, sag ich schon, Jens. Danke, Volker, dass du da warst und danke, Jens, fürs Moderieren. Und genau, dann hören wir uns das nächste Mal wieder, wenn es was Neues rund um den BVB gibt.
Genau. In diesem Sinne, hier BVB.
Die Zuhörerzahl, wie immer präsentiert von schwarzgelb.de, dem Fanzine über Borussia Dortmund. Auf Ohren bedankt sich bei 19.009 Zuhörern, ausverkauft.